So. Einen ganz herzlichen guten Morgen allerzeit. Es ist für uns, für Karina und für mich ein Riesenvorrecht, hier zu sein, mal wieder. Vorhin redeten wir mit etlichen und haben gesagt, ja, schon 3 Jahre her. Und das passiert bei uns eben, alle 3 Jahre kommen wir her, schon seit, weiß nicht, fast 30 Jahre. Alle 3 Jahre dürfen wir hier einen Dienst verrichten, das tut uns wirklich gut. Und immer wieder die Geschwister wiederzusehen, viele und andere neue. Also ich sehe etliche neue Gesichter, die ich nicht kannte. Also wunderbar, dass wir so zusammen sein dürfen. Bevor ich es vergesse, ganz, ganz liebe Grüße von meinem Bruder André und seiner Frau Ingrid. Die waren ja im November oder irgendwie so, waren sie hier. Und die lassen ganz herzlich grüßen, auch zusammen mit meinem Vater. Alle arbeiten oder dienen dem Herrn in Guatemala. Ich weiß nicht, ob ihr es in den Nachrichten gesehen habt. Da hat es jetzt einen Vulkan, der gewaltig spuckt. Das sieht man von meinem Zuhause oder von meinen Eltern zu Hause. Vom Dach sieht man das wunderbar. Also das ist ein Spektakel. Man muss halt nicht ganz nah da dran sein, ja, sonst wird's gefährlich. Aber auf jeden Fall ganz liebe Grüße. Und auch von den Geschwistern im Mitternachtsruf in Dübendorf lassen auch alle herzlich grüßen. Etliche haben mir gesagt, also nimm Grüße mit, ich habe es ausgerichtet. Diesmal habe ich es nicht vergessen. Und jetzt wollen wir einfach, bevor wir zur Botschaft übergehen, ein wenig vom Dienst in Argentinien berichten, was der Herr dort machen kann oder ja, was der Herr macht. Und wie hier zu sehen ist, das steht in Spanisch und unten, das ist Llamada de Medianoche, also da könnt ihr ein bisschen Spanisch lernen, Mitternachtsruf steht da und da oben ist ja der Vers aus Matthäus 25, Vers 6, um Mitternacht erschallt dieser Ruf, der Bräutigam und kommt gerade eben dieses Lied, die erste Strophe handelte davon, für mich unbekanntes Lied, wie es aussieht, auch für viele, aber eine wunderbare Botschaft, ja, der Bräutigam kommt. Der Herr kommt und eben die Welt muss bereit sein. Wir müssen bereit sein und natürlich auch die Welt. Und das ist das, was wir dort im Rahmen des Mitternachtsrufs in die Welt hinaus posaunen wollen. Der Herr Jesus kommt bald. Die Jesus noch nicht als ihren Erlöser angenommen haben, dass sie ihn kennenlernen und die schon den Herrn haben, dass sie einfach dementsprechend auch wandeln. Davon werden wir auch noch ein bisschen mehr erzählen oder reden. Karina kommt aus Uruguay, ist Uruguayerin, obwohl ihr Vater Italiener ist und ihre Mutter Armenierin aus Beirut, in Beirut geboren. Also wir haben eine ganz schöne Mischung gemacht. Wir haben uns in Uruguay kennengelernt. In meinem Fall ist es so, meine Eltern waren ja, oder sind, gut, meine Mutter ist schon beim Herrn, aber sie haben ihren Dienst in Brasilien angefangen mit einem Mitternachtsruf, dann 10 Jahre. Und ich bin hier in Portugal zur Welt gekommen. Also meine Eltern wollten ein wenig Portugiesisch lernen und dann sind sie nach dort gekommen. Ich war Frühgeburt, war nicht geplant, in Portugal zur Welt zu kommen, aber okay, es ergab sich. Und dann sind wir ausgereist nach Brasilien, eben die Arbeit in Brasilien 10 Jahre, dann Uruguay 8 Jahre und dann hieß es Guatemala, also Mittelamerika, da wo dieser Vulkan da jetzt gerade am Reden ist. Und dort bin ich noch 2 Jahre mit meinen Eltern zusammen gewesen und dann hat der Herr mich für den ganzheitlichen Dienst gerufen. Da bin ich auf die Bibelschule gegangen, die da in Uruguay war, vom Mitternachtsruf. Und wo ich dann damit fertig war, fing ich dann an, auch im Rahmen vom Mitternachtsruf in Uruguay zu dienen. Und ein paar Straßen von der Station vom Mitternachtsruf ist die Gemeinde, wo Karina herkommt. Da bin ich immer wieder bei der Jugendgruppe eingeladen gewesen, um das Wort weiterzugeben. Und ja, irgendwann hat's gefunkt. Und dann hat der Herr es geschenkt, dass wir heiraten konnten. Dort kam unser erster Sohn auch zur Welt. Und als er 5 Monate alt war, hat der Herr uns nach Argentinien gerufen. Und dort sind wir jetzt schon 29 Jahre. Und davon möchten wir einfach ein wenig erzählen. Für die, die in Geografie geschlafen haben, Argentinien ist da ganz im Süden vom südamerikanischen Kontinent. Hier unten ist die südlichste Stadt der Welt, Ushuaia. Davon werden wir noch ein Bild sehen. Und der Herr Jesus hat ja gesagt, dass das Evangelium von Jerusalem aus bis ans Ende der Welt gepredigt werden sollte, nicht wahr? Okay, Ushuaia ist von Jerusalem aus gesehen, habe ich so die Information, die Stadt, die am weitesten entfernt ist. Also, wir haben es geschafft, bis ans Ende der Welt zu kommen. Ist auch schön. Aber eben, Argentinien ist ein ganz schönes Land. Wenn ihr mal Möglichkeit habt, nach dort zu kommen, ist schön. Einfach ein paar Eindrücke von Argentinien. So groß, von Portugal bis nach Moskau. Einfach die Länge. Salzwüste, Sumpf, die Iguazu-Wasserfälle, 1 zu 7 Naturweltwunder, hohe Berge bis zu knapp 7000. Das ist Ushuaia. Und Argentinien ist bekannt für gutes Fleisch, Fußball, Elendsviertel. Und gerade daneben eine Metropole, also gewaltig. Da wohnen 16 Millionen Einwohner drin. Und ja, es ist nicht gerade so schön. Ich würde lieber in Bern wohnen. Aber okay, der hat uns nach dort gerufen. Und wir haben 16 Millionen Menschen gerade vor der Haustür. Und die wollen ja wir mit dem Evangelium erreichen. Und wir fahren durch das ganze Land. Ihr habt ja gesehen, wie groß das Land ist. Und es gibt da etwas, was es in der Schweiz nicht gibt. Eine Straße, die 100 Kilometer geradeaus geht. Eine Bundesstraße, ja. Gibt's nichts. Vielleicht ein paar Lamas auf der Seite, ein paar Hasen und ein paar Büsche, aber nichts. Und bei jeder Tankstelle muss man anhalten, damit man genug Benzin hat, um zur nächsten zu kommen. Patagonien, Süden, auf der Atlantikküste, aber wenn man dann zu den Bergen geht, also zu den Anden, dann geht es dann ganz schön. Also da könnt ihr so ungefähr Schweiz erleben, aber 2000 Kilometer lang. Ja, also ein bisschen größer als die Schweiz. Aber wir wollen natürlich von unserem Dienst erzählen und da haben wir ganz viele Möglichkeiten, dem Herrn in vielfältiger Weise zu dienen, unter anderem auch an verschiedenen Bibelschulen. Das ist eine Bibelschule, die mitten im Busch ist. Da muss man dann noch x Kilometer Erdstraße fahren, um überhaupt dahin zu kommen. Man muss durch den Fluss fahren. Und ja, wenn der viel Wasser führt, dann muss man halt warten, bis der weniger ist. Aber das Schöne ist, ganz abgelegen, da hat es eine Gruppe von Schülern, die das ganze Jahr über dort sind. An dem Wochenende gehen sie raus, machen Dienst in verschiedenen Gemeinden. Und da haben wir dann die Möglichkeit, Gottes Wort denen zu unterrichten. Bis zu 8-10 Stunden pro Tag. Und Karina, die macht dann so Vorträge oder Schulungen für die Mädchen, die da sind. Und besonders auch viel Seelsorge. Da haben wir wirklich, was uns sehr, sehr schmerzt, ist, dass ganz viele von denen sexuell missbraucht wurden. Also von den Mädchen, die da sind, woher wir wissen, die Hälfte wurde sexuell missbraucht, bevor sie 16 wurden. Und das ist natürlich ein ganz großes Leid, womit sie oft nicht zurechtkommen. Oder vielleicht zum ersten Mal überhaupt darüber reden und dann können wir sie begleiten und ihm einfach Gottes Trost und auch helfen, dass sie da rauskommen und das sogar gebrauchen können, um für andere ein Segen zu sein. Sehr traurig, aber auf der anderen Seite auch so schön zu sehen, wie Gottes Wort Menschenherzen verändern kann. Auch ein oder zwei von den Jungs, die da sind, die wurden auch sexuell missbraucht. Und das ist eine andere Bibelschule, die ist so 120 Kilometer von uns entfernt. Und da gehen wir auch jedes Jahr hin. Das sind so 250 Schüler. Und die haben ein Programm für Deutschsprachige. Also da kann man ohne Spanischkenntnisse kann man da hingehen und bekommt Bibelunterricht in Deutsch. Unter anderem darf ich auch da unterrichten. Und am Nachmittag Spanischunterricht. Also man bekommt Bibel, man bekommt eine neue Sprache und natürlich auch eine neue Kultur. Und dann nach 3 Monaten steigt man dann ins Spanischprogramm um und da geht's natürlich dann weiter. Also auch eine riesen schöne Möglichkeit. Wir können an vielen Konferenzen Gottes Wort weitergeben. Diese Konferenz, findet jedes Mal im Oktober statt und da kommen über 2000 Gläubige zusammen und können wir da das Wort weitergeben. Das war eine Jugendkonferenz, Da habe ich nicht die Jugendlichen fotografiert, sondern die Küche. Das fand ich interessant. Das ist natürlich nicht so wie eure Hausküche, aber es hat gut geschmeckt. Und es war sehr kalt. Argentinien kann es empfindlich kalt werden, ja ganz südlich da sowieso, aber das war im Norden und wir waren da mitten im Winter. Und die Konferenz, die wurde nicht in so einem schönen Raum wie hier abgehalten, sondern in einem Zelt, wo hinten und vorne offen war. Die haben uns da was abgefroren. Carina war mit Anorak und eine Decke über sich und ich habe mich warm geredet. Aber das Schöne war, etliche Jugendliche haben Jesus Christus als ihren Erlöser angenommen. Und da hatten wir auch wieder so einen Fall von junges Mädchen, was auf uns zukam und wollte mit uns reden. Und die hat ihre Geschichte erzählt. Und als sie kleines Kind war, 6-jährig oder so, hat immer ein Cousin auf sie und ihre Geschwister aufgepasst, weil die beide Eltern auf dem Feld arbeiten gingen. Und wurde sexuell missbraucht von diesem Cousin. Dann ist sie gewachsen, dann wurde sie von ihrem Bruder, der pornografiesüchtig war, etliche Male vergewaltigt. Dann fing sie an, und immer wieder hat sie es den Eltern erzählt und die Eltern haben ihr keinen Glauben geschenkt. Und irgendwann fing sie sich an, dann den Arm aufzuritzen, bis hin zu 3 Selbstmordversuche. Und dann haben die Eltern sie in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. 2-3 Tage dort hat sie einen Krankenpfleger nachts vergewaltigt. Also ganz brutal, ja? Und sie redet am nächsten Morgen, sie geht auf eine Krankenschwester zu, erzählt ihr das und die Krankenschwester sagt, hier passiert sowas nicht. Und sie hat uns gesagt, und ein Satz, der uns da wirklich erschüttert hat, ich habe die Macht der Stimme verloren. Niemand glaubt mir. Wir konnten sehr lang mit ihr reden. Gut, wir waren ja da etliche Tage und es war richtig schön zu sehen, wie Gott dieses Mädchen, ihr Herz anfing zu heilen. Und sie ist musikalisch auch sehr begabt. Und da gebraucht sie gerade Musik. Sie schreibt selber Musik und so, also Lieder. Und dann hat sie in Liedern das ausgedrückt, was sie erlebt hatte, aber auch, was Gott gemacht hat, wie Gott sie geheilt hat. Und jetzt, heute ist ein wunderbarer Segen, gerade durch dieses Zeugnis. Also, das kann nur Gott machen, ja? Gott und sein Wort. Jugendfreizeiten haben wir immer wieder im ganzen Land, Teenie-Freizeiten, Jugendfreizeiten. Das in Patagonien, so 100 Jugendliche, an ganz schönen Ort. Eine Familienfreizeit, da waren so 450 Teilnehmer. Und was wir gerne machen, ist auch evangelisieren, öffentliche Plätze, das machen wir jeden zweiten Samstag in der Nähe von uns zu Hause, gehen wir auf einen öffentlichen Platz und mit ein paar Jugendlichen aus der Gemeinde und bauen da so ein Puppentheater auf und machen irgendetwas Lustiges da mit diesen Vögeln da, die da sind. Also hinter diesem orangenen Vogel, da ist Carina, nicht, dass sie einen Vogel hat, sondern sie hält ihn. Und da hinter diesem Vogel ist unsere Tochter Damaris. Und die machen eben, die machen so was Lustiges mit den Kindern. Und da hat man sofort einen Haufen Kinder da vor sich. Bei diesem Bild waren 70 Kinder. Und hinter den Kindern stehen natürlich die Verwandten. Also da haben wir eine wunderbare Möglichkeit, auch das Evangelium zu predigen. Da ist unser Sohn Michael. Der macht da auch mit bei solchen Einsätzen. Oder mal vielleicht ein bisschen ausgeweitet. Da machen wir sogar so ein Gesundheitszelt, wie man das bei uns nennt. Und dann kann man Blutdruck messen. Bei Leuten, die einfach vorbeikommen, bietet ihnen das an. Und andere Sachen, so ganz einfache. Und da ist auch unser Sohn, der hat Medizinstudium gemacht, der hilft damit. Und man versucht natürlich dann mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, ihnen Gottes Wort zu predigen. Und dann gegen Abend, zwischendurch mal ein bisschen was Ausgeweitetes, dann noch eine Evangelisation, einfach auf so einem offenen Platz. Und auch da dürfen wir es immer wieder erleben, dass Menschen zu Jesus finden. Das ist unser größter Auftrag, aber auch größte Freude, wenn sowas passiert. Bei uns zu Hause, auch Frauenkreis, ist natürlich Carina für verantwortlich. Carina wird auch eingeladen, Frauenkonferenzen zu halten. Da war es ein ganzes Wochenende, 400 Frauen. Also da war es bestimmt nicht leise, ich bin da nicht dabei gewesen. Aber das Schöne ist, nicht nur viel Gespräche, sondern auch viel Seelsorge, auch viele Tränen, weil da kommt dann so raus, was viele Frauen da ja mittragen, ja, manchmal die Ehe, die Familie und so weiter und so fort, ja. Und Carina konnte da wirklich viel helfen. Das Schöne war eben, die Männer mussten auf die Kinder aufpassen, ein ganzes Wochenende für die Frau, das war natürlich wunderbar. Wir machen auch zu Hause Schulungen oder auch sonst Treffen, Vorbereitung, Kurse und so weiter. Und das war eine Schulung, wie man am besten evangelisiert, damit wir mit dieser Gruppe von Geschwistern dann auch auf die Straße gehen können. Wir kommen auch an verschiedenen Schulen hinein, damit eher so ein wissenschaftliches Programm, zum Beispiel Evolution gegenüber Schöpfung. Und wir zeigen einfach von der wissenschaftlichen Seite aus, wie das einfach Evolution nicht funktionieren kann, aber dafür Schöpfung, also die Bibel sagt die Wahrheit, redet die Wahrheit. Und da kommen wir natürlich auch auf die Schöpfung des Menschen, auf das Problem des Menschen, die Sünde, und wie das geregelt werden konnte, wie Gott das in Ordnung bringen konnte oder kann. Und da kommen wir natürlich auf Jesus Christus zu reden, haben die Möglichkeit, das Evangelium in Schulen auch weiterzugeben. Wir helfen auch ganz konkret mit in Gemeindebau, mal ganz praktisch, ja, die Wände aufbauen von diesem neuen Gemeindehaus in der ärmsten Provinz Argentiniens. Und da ist es im Sommer brutal heiß. Also da kann es bis über 60 Grad werden. Also wenn ihr mit 35 mal jammert, eine Woche lang, also dann müsst ihr mal zu uns noch kommen, dann ist es ein bisschen anders. Aber da gehe ich auch nicht lieber nicht hin im Sommer, ja. Übrigens, das sind die Geschäfte, die machen um 12 zu und machen erst um 5 Uhr nachmittags wieder auf. Also die Bank macht um 5 Uhr nachmittags auf. Dann geht's natürlich bis um 10 und die Versammlung, wann hält man die? Um 11 Uhr nachts. Bibelschule, um 11 Uhr nachts angefangen, um 1 Uhr morgens aufgehört. Das ist dann so ein bisschen verschoben, die Zeit. Aber das Schöne ist, während wir da aufgebaut haben, haben wir natürlich auch evangelisiert. Auch wieder eben mit dem Kinderarbeit vor allem zuerst. Und dann, da ist Carina und da ist unser Michael. Und da haben sich etliche bekehrt. Ein Jahr später durften wir dann bei der Taufe dabei sein von diesen zwei jungen Mädchen da. Und nach der Predigt haben wieder welche eine Entscheidung für Jesus getroffen. Also ihr seht, ganz einfache Verhältnisse, aber das Evangelium kommt an die Menschen und die Arbeit an diesem Ort wächst. Die ist 1150 Kilometer von uns entfernt. Wir wurden auch eingeladen, eine Schulung zu halten auf eine Missionsstation, die im Amazonas ist, im peruanischen Amazonasgebiet. Und das ist eine Missionsgesellschaft, eine Schweizer Mission, die unter Indigenen arbeitet. Das sind so 70 Missionare. Und am Anfang von Jahr machen sie immer so eine Schulung für alle Missionare. Und da konnten wir auch an Bord dienen. Und in meiner Mittagspause, da wollte ich eine Banane essen. Und dann hatte ich auf einmal 6 Affen auf dem Schoß. Die haben mir die Banane weggegessen, aber das habe ich dann mit Freude zugelassen. Hat richtig Spaß gemacht. Das war in Bolivien, im Hochland von Bolivien, 4000 Meter hoch. Und das merkt man, also die 4000 Meter, das spürt man dann schon. Besonders wenn man mal schnell eine Treppe hochrennt oder sowas, was ich immer gerne mache, aber da muss ich dann langsam gehen. Oder ihr merkt, ich rede schnell, da muss ich dann langsamer reden, weil der Sauerstoff einfach gefehlt hat. Und die lieben Geschwister da, die haben das so organisiert, das waren etliche Tage, so eine Konferenz, bis zu sechs Versammlungen pro Tag. Also wenn ihr mal auf die Uhr schaut, wenn mal eine Versammlung ein bisschen länger geht, also diese Geschwister, die haben so einen Hunger fürs Wort, muss gleich 6 sein. Aber das Problem ist, die Versammlung, die um 2 Uhr nachmittags anfängt, da habe ich ein Problem gehabt, weil nach einem sehr reichhaltiges Mittagessen, die wollten mir also ohne zu übertreiben, so einen hohen Teller geben, ja, so hochgetürmt, weil ich sagte, ich esse 1/6 davon, weil sonst kann ich nicht mehr reden. Aber die anderen haben so viel gegessen. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie das dann in den Bänken aussah, ja. Die haben mir da angefangen so zuzunicken, ja. Und da habe ich was ganz Lustiges erlebt. Ein Dienst, den man vielleicht hier einführen könnte, den gibt's bestimmt nicht hier in der Schweiz. Das ist ganz original von den Bolivianern. Mitten in meiner Botschaft, ich habe da einige gesehen, die da so saßen, ja. Da stehen dann so verschiedene Geschwister auf, die gehen durch die Reihen und schauen nach rechts, nach links, wenn einer da so sitzt, ja, der kriegt so einen richtigen Stoß an die Schulter und dann ist er wieder hellwach, ja. Und wenn die Distanz nicht reicht, ja, da habe ich das schon erlebt, dass sie dann einen Besenstock nehmen, dann kommt es auch noch dran. Also, es könnte ja sein, dass der eine oder andere vielleicht mal müde wird hier, ja. Könnt ihr auch diesen Dienst einführen. Ich weiß nicht, ob sich da jemand dafür meldet. Wird bestimmt wohl böse angeschaut werden. Ah, was ich noch vergessen habe. Und da wollten sie noch eine Taufe durchführen. Aber klar, der ganze Tag ist ja schon voll Programm gewesen. Wann macht man dann die Taufe? 6 Uhr morgens. Und das auf 4000 Meter. Sehr kalt. Also 0 Grad ungefähr. Aber wo machten sie sie? Ganz schlau, in einer Thermalquelle. Und das ist so ein See gewesen, in der Mitte hat so richtig geblubbert, also da kamst vom Vulkan gespeist, ganz heiß raus, siedend heiß, aber am Ufer 35 Grad, das war herrlich. Danach sind wir noch schwimmen gegangen und dann gleich zur nächsten Botschaft. Wie bekannt bei Mitternachtsruf, wir arbeiten natürlich auch viel mit Literatur. In Spanisch kommt ganz viel Literatur raus. Einige Bücher konnten wir selber schreiben. Carina hilft bei der Korrektur und dann natürlich auch bei der Verbreitung der Literatur in, natürlich durch Postwege, aber viel auch Konferenzen, Versammlungen, die wir halten, können wir die Literatur an Mann bringen. Carina darf da auch ein Frauenprogramm machen, Radioprogramm aufnehmen, zusammen mit unserer Tochter Damaris. Und das ist schön, weil das wird in, ja, knapp 300 Radiostationen ausgestrahlt. Also da nächsten Sonntag werdet ihr von Jan Eises hören. Die arbeiten hauptsächlich an diesem Ort, weil das Studio ist in Uruguay. Aber wir fahren immer wieder von Argentinien nach Uruguay und nehmen dann eine ganze Serie von Botschaften auf oder eben Frauenprogramme, Kinderprogramme und so weiter. Manchmal im Fernsehen, dementsprechend wie eine Tür sich öffnet, welche Möglichkeiten wir haben. Und was wir seit Corona angefangen haben, ist so Online-Konferenzen zu halten. Also einfach per YouTube live und da machen wir einfach Werbung und dann an einem Montag, dass es nicht irgendwie mit anderen Versammlungen überein sich schneidet, halten wir dann so prophetische Konferenzen ab. Und das hat sich so bestätigt. Bei der letzten Konferenz haben 10.000 Menschen zugeschaut. Also überlegt mal, da könnte man ein halbes Stadion mieten und würde wahrscheinlich niemand kommen oder wenig kommen. Lang nicht so viele. Und das aus 24 verschiedenen spanisch sprechenden Ländern. Also wir haben da eine ganz groß geöffnete Tür, die der Herr uns da gegeben hat. Und da dürfen wir einfach Gottes Wort weitergeben. Natürlich sind wir auch aktiv in unserer Gemeinde. Kinderarbeit, Jugendarbeit, Teeniearbeit und Ehepaare, Frauenversammlungen und natürlich alles, was mit der Gemeinde zu tun hat, auch Gemeindeleitung, dürfen da mithelfen. Und das ist unser Team, mit dem wir dort in Argentinien arbeiten, ein kleines Team für dieses große Land, aber wir haben so viele Möglichkeiten. Ja. Dieses Ehepaar ist aus Ecuador, Daniel Schäfer und Nadia Schäfer. Also er ist Deutscher, sie ist aus der Ukraine, wir zwei und dann nochmal ein Ehepaar aus Argentinien. Also schön bunt zusammengewürfelt, aber wir können ganz viele Möglichkeiten in Anspruch nehmen, die der Herr uns da gegeben hat in diesem Land. Und da sind wir natürlich sehr, sehr, sehr froh für diese offenen Türen, die der Herr geschenkt hat. Und das ist unsere Familie. Also unser Michael, der hat gerade das Medizinstudium abgeschlossen, sehr dankbar dafür und will das auch zur Ehre Gottes anwenden. So der Herr will irgendwo als Missionar, vielleicht in so Länder, wo man nicht als Missionar reinkommen kann, aber als Arzt, ja. Und er ist verlobt und seine Verlobte hat Physiotherapie studiert und arbeitet schon auf diesem Gebiet und dann beides geht in diese Richtung, also medizinisch. Also die wollen auch bald heiraten. Könnt auch da, wer der eine oder andere dafür betet, sind wir sehr dankbar, dass der Herr sie führt und ihnen auch das Notwendige gibt, um das zu bewerkstelligen. Unsere Anni, die ist die Einzige, die verheiratet ist, die hat einen Deutsch-Schweizer kennengelernt und der hat sie nach hier gestohlen. Also die leben jetzt hier in der Schweiz, sie hat jetzt gerade die Ausbildung, das Studium fertig gemacht als Lehrerin und wird jetzt da im Winterthur als Lehrerin ab August arbeiten. Und unsere Damaris, die hat Ergotherapie studiert und die ist bei uns noch zu Hause. Und das Schöne ist, dass alle drei Kinder dem Herrn dienen. in ihren Gemeinden sehr aktiv sind und auch missionarische Einsätze mitmachen und so weiter. Also wir können nur Gott danken. Ja, es ist Gnade Gottes, dass das so ist. Und ja, wie schon gesagt, wir haben große Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch Anfechtungen, es gibt Schwierigkeiten. Wir sind weit weg von unseren Eltern. Carinas Vater ist im Februar gestorben und da bleibt noch die Mutter übrig. Bei mir ist der Vater noch übrig und sind weit weg. Guatemala, Uruguay. Ist manchmal nicht einfach. Und sonst auch der Dienst. Natürlich gibt es auch Anfechtungen und Schwierigkeiten. Aber wir dürfen immer wieder Gottes Hilfe, Gottes Stärke, Gottes Trost erfahren. Und wir danken von ganzem Herzen für alle die, die für uns immer wieder beten, die hinter uns stehen. Und wir haben ein neues Gebetskärtchen mitgebracht, das liegt da auf dem Tisch. Wer es haben will, der kann es gerne mitnehmen. Und wir sind sehr dankbar für jedes Gebet. Das ist das, was Gott einfach gebraucht, um Frucht zu wirken. Wir haben einen ganz lieben älteren Bruder in der Gemeinde, über 80. Und der ist schon, hat über 20 Operationen hinter sich. Und der sagt immer wieder, er kann keine Nacht durchschlafen. Und was er macht? Er hat unser Gebetskärtchen da im Regal stehen, da fängt er an für uns zu beten. Wahrscheinlich hat er heute, obwohl wir, also Argentinien 5 Stunden hinter uns ist jetzt, ja, sicher hat er schon für uns gebetet in der Nacht. Und der sagt immer, Stefan, am liebsten würde ich mit euch auf solche Missionsreisen gehen. Aber mein Leib lässt es nicht zu. Aber ich gehe mit euch auf die Missionsreise. Er ist dabei. Und ich bin sicher, in der Ewigkeit wird es mal einen großen Belohnung geben für solche Geschwister, die da einfach hinter uns stehen. Okay, jetzt wollen wir ein wenig zur Bibelstudium übergehen. Und ich habe mal vor einer Zeit überlegt, was ist für Gott das Wichtigste? Und ich kam zu diesem Punkt, Gottes wichtigstes Ziel, welches ist das? Und wenn man so die Schrift studiert, dann kommt man drauf, dass Gott einfach Ehre sucht. Ja? Ehre sucht. Es hört sich ein bisschen komisch an und besonders wenn das von irgendjemand von uns gesagt würde, oder wenn ich sagen würde, bitte gebt mir die Ehre, die mir gebührt, dann würde ihr sagen, was für ein stolzer, arroganter Typ. Und ihr würdet recht haben. Aber natürlich, von Gott können wir sowas nicht sagen. Aber er sagt von sich selber, zum Beispiel 2. Mose 34, 14, denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Hört sich ein bisschen negativ an, nicht wahr? Aber neben nicht von Gott, bei Gott gibt es nicht eine negative Eifersucht. Er erwartet, dass jeder ihm, dass alles ihm die Ehre gibt. Er erwartet das. Und ihm gebührt die Ehre. Wehe dem, der ihm die Ehre nimmt oder nicht gibt. Dann gibt es noch eine Stelle, es gibt eigentlich viele, aber jetzt mit der reicht es schon. Jesaja 48, 9 bis 11. Um meines Namens willen bin ich langmütig, um meine Ehre willen halte ich mich zurück, dir zugute, um dich nicht auszurotten. Um meinetwillen will ich es vollbringen, denn wie würde ich sonst gelästert? Und ich will meine Ehre keinen anderen geben. Also was ist das Wichtigste für Gott? Dass er Ehre bekommt. Ja? Das dürfen wir einfach so gerade raus sagen. Ihm gebührt alle Ehre. Er ist der Schöpfer. Und jede Kreatur sollte ihm ehren. Und gerade das sehen wir ja in der Schöpfung. Immer wieder erscheint das, vor allem in den Psalmen. Ich nenne nur jetzt 2 Bibelverse. Zum Beispiel Psalm 19, dieser so bekannte Psalm. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Nachts mal einfach zum Himmel schauen. Ja, wenn es mal so ganz klar ist und keine Lichter in der Nähe sind, am besten bei euch hier in den Bergen oder so. Mann, so groß ist Gott! Ja, das redet doch von der Größe Gottes. Das kann man nicht anders als anbeten. Und Psalm 150, 6, einfach der letzte Psalm. Alles, was Oden hat, lobe den Herrn. Halleluja. So endet der Psalm, ja? Also das Buch der Psalmen. Die ganze Schöpfung, sie ist da, um Gott Ehre zu geben. Ja, wenn das die ganze Schöpfung macht, also da sollte das auch der Mensch machen, nicht wahr? Der Mensch ist ja die Krone der Schöpfung. Und dann erwartet Gott, dass wir Menschen ihm die Ehre geben. Zum Beispiel Römer 15, sagt der Apostel Paulus, Vers 9, dass aber die Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Also das ist das, was Gott erwartet. Aber was war das Generelle, was Gott erleben muss? Dass ihm eben nicht die Ehre gegeben wird. Römer 1, 21, denn obgleich sie Gott erkannten, durch die Schöpfung zum Beispiel, ja, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken und nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und was sehen wir dann nachher in Römer 1? Dreimal, und Gott gab sie hin. Ja? Und dann diese ganze Liste von schrecklichen Sünden. Okay, ihr wollt mich nicht ehren. Ihr wollt nicht nah bei mir sein. Bitteschön. Die Konsequenzen müsst ihr selber durchgehen. Ja? Der Mensch sollte Gott ehren. Das ist das, was Gott erwartet. Die ganze Schöpfung, der Mensch. Aber natürlich, vor allem auch der Gläubige. Mit den tiefen geistlichen Konzepten, theologischen Wahrheiten von Epheser 1. Wenn wir da dieses erste Kapitel durchlesen, da ist man wirklich begeistert auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wow, das ist so tiefgründig. Die Segnungen, die wir im Vater haben, die Segnungen, die wir im Sohn haben, die Segnungen, die wir im Heiligen Geist haben, da ist von Auserwählung, da ist von Kindschaft und so weiter und so fort die Rede, ja. Also tiefgründige theologische Begriffe. Alles, was wir in Gott haben, und jeder von diesen drei Segnungen endet, dass wir zur Ehre Gottes sein sollen. Also für das wurde alles gemacht von Gott, von dem dreieinigen Gott. Deswegen haben wir das, dass wir ihm Ehre bereiten. 2. Petrus 2, Vers 12. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übertädel verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen. Also, was sollte das Leben jedes Gläubigen ausmachen? In allem. Sei es, dass wir essen oder trinken oder sonst irgendetwas machen. Für was sollen wir es machen? Oder für wem? Zur Ehre Gottes. Seht ihr, wie das durch die ganze Bibel hindurchgeht? Und jetzt ganz konkret auch für uns Gläubige. Und wieso musste der Herr Jesus, da vom Jordan weggehen? Und er ging ja durch Samarien. Und es steht da, es war ihm nötig, durch Samarien zu gehen. Sicher, ihr kennt die Geschichte, Johannes Kapitel 4, die Samariterin. Und es war notwendig. Wieso? Der Herr Jesus sagt zu dieser Samariterin, der Vater sucht Anbeter. Genau, Anbeter. Und diese Frau, die hatte so ein Verlangen nach der wahren Liebe. Die andere Liebe, ja, die hatte sie genug. Hat viele, viele Leben kaputt gemacht und ihr eigenes Leben war bankrott. Aber sie fand in Jesus das Wasser des Lebens und wurde dadurch zu einer Anbeterin. Und dadurch führte sie auch andere dazu, dass sie Jesus und Gott anbeteten. Und das ist das, was Jesus wollte, was der Vater erwartet. Anbeter. Was passiert, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt? Wir wissen es ja ganz klar, da gibt es ein Fest im Himmel. Es gibt Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Wieso? Wieso freut sich der ganze Himmel? Weil jetzt gibt es eine Person mehr, die Gott anbetet und ehrt. Aber es gibt auch eine Person weniger, die ihn verunehrt. Seht ihr, wie wichtig das ist, dass gerade Menschen zum Glauben an Jesus kommen? Deshalb die wichtigste Aufgabe von jedem Einzelnen von uns ist erstens mal, ein Leben zu führen, damit die anderen auch Jesus erkennen, aber natürlich dieses Wort auch weitergeben, damit Menschen zum Glauben kommen. Also der Sinn der Gemeinde, des Gläubigen, der Gemeinde, ist, dass wir die Tugenden des verkündigen, der uns von der Finsternis zu seinem herrlichen Licht berufen hat. Das ist unser Auftrag, liebe Geschwister. Sei es lokal, sei es persönlich oder weltweit. Wir müssen diesen Blick immer wieder vor Augen haben oder behalten oder ganz neu erwecken. Ja, der wahre Jünger Christi sollte natürlich Gott ehren, das sagt Jesus selber, Johannes 15, Vers 8. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also der wahre Jünger, der bringt Frucht. Er geht auf Menschen zu, er predigt das Evangelium, er unterstützt, er steht hinter solchen, die das machen. Es geht weiter, es ist einfach der Blick, wo gibt's Ungläubige? Die müssen wir erreichen. Sei es persönlich oder indirekt, aber wir müssen sie erreichen. Das ist der Blick, der Gott verherrlicht. Wie herrlich ist das, wenn das funktioniert? Und da zeigt sich, ob wir wahre Jünger sind oder eben nicht. Nur ein bisschen gläubig. Und das beste Beispiel haben wir von Jesus selber. Der Sohn Gottes ehrte ja den Vater hier auf dieser Welt. Er schließt sein Leben auf dieser Erde mit folgenden Worten ab. Ja, also da dieses priesterliche Gebet da beim Abendmahl, wo die Jünger da zusammen waren, das letzte Mal. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Seht ihr's? So fängt's an. Ich habe einen Auftrag gehabt, den Vater zu verherrlichen. Er hat's gemacht. Er kann sagen, so wie der Apostel Paulus, ich habe den guten Lauf, ja, vollendet. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Okay, dann sehen wir schon mal dieser erste Punkt. Was sucht Gott? Er sucht seine Ehre. Es gebührt ihm die Ehre als Schöpfer und ganz zu schweigen dann als Erlöser. Er hat allen Anrecht auf die ganze Schöpfung und vor allem natürlich auf uns. Aber zweitens, welche ist die wichtigste Botschaft oder die in der Bibel am meisten zu sehen ist? Welche ist die? Oh, wir können viele Themen erwähnen. Aber die zentrale Botschaft der Schrift ist der Ruf Gottes zur Menschheit oder zu den Menschen, dass sie doch zu ihm kommen, dass sie sich bekehren, dass sie die Sünde verlassen und zu ihm kommen. Und wir können jetzt einfach ein paar Beispiele erwähnen. Haben wir eine ganze Liste. Erste Seite der Bibel können wir anfangen. Ja? Erste Seite. Also, wo Menschen in Sünde gefallen sind, was macht Gott? Er erwartet nicht, bis dieser Adam da und die Eva reumütig zu ihm kommen. Was macht Gott? Er geht auf sie zu. Adam, wo bist du? Ah, hast du vom Baum gegessen? Und dann gibt er die Möglichkeit, durch die Felle, das bedeutet, es gab ein Opfer, ja, wieder Gemeinschaft mit ihm zu haben. Also seht ihr, Gott geht auf den Menschen zu. Und da sehen wir von Anfang an, Adam, wo bist du? Wir können da zu Henoch gehen. Das ist ja dieser gewesen, der gepredigt hat, seinen Zeitgenossen gepredigt, das sehen wir besonders im Judasbrief, dass das Gericht kommt. Aber die Menschen sollten es bereuen, ihre Sünde bereuen. Und dann würde eben das Gericht nicht kommen. Aber es kam, weil sie es ihre Sünden nicht gelassen haben. Es kam die Zeit Noahs. Und Noah wird ja als der Prediger der Gerechtigkeit in der Bibel beschrieben. Hier ist die Arche, hier ist die Errettung. Es wird ein Weltgericht kommen. Bekehrt euch, lasst euer sündiges Wesen. Hier ist die Lösung. Eine Tür. Wer zu ihr reingeht, der wird selig. Schönes Bild für Jesus, nicht wahr? Noah. Wir können zu Abraham geben. Für was wurde er? Für was wurde Israel auserwählt? Um ein Segen für alle Nationen sein. In dir werden alle Familien der Erde gesegnet sein. Für das wurde Abraham auserwählt und danach eben Israel. Und Israel, was war der Auftrag Israels? Natürlich, durch dieses Volk würde der Messias, der Erlöser der Welt kommen. Aber schon vorher hatten sie einen Auftrag. Was sollten sie machen? Ich lese da zwei Stellen, zum Beispiel 1. Chroniker 16, Vers 8. Da werden die Israeliten aufgefordert, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Also macht Gott groß unter den Nationen. Das war der Auftrag Israels. 1. Chroniker 16, 24. Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Macht Gott groß. Aber Israel hat nicht dementsprechend gehandelt. Sie behielten alles nur für sich und waren selber auch noch untreu. Was war der Hauptruf der Propheten? Wir können egal welchen Propheten nehmen. Könnt den Propheten aussuchen, den ihr wollt. Immer wieder gibt es ein bestimmtes Thema, was die weitergaben. Bekehrt euch. Kehrt zurück. Kehrt zu Gott. Kommt zu Gott. Sei es für Israel selber oder auch für die Nationen. Erinnern wir uns an Jona? Ja? Wir sagen ja, dieser rebellische Prophet, das Beispiel von Jona gefällt mir so gut. Es ist ein bisschen tragisch, aber auf der anderen Seite passt das so gut auch manchmal zu uns Christen. Jona wurde ja geschickt nach Ninive, die Hauptstadt des assyrischen Reiches, Weltreiches damals. Und die waren wirklich brutal. Also ich kann Jona ein wenig verstehen. Also nur um etwas zu erwähnen, zum Beispiel die Feinde, die haben sie am lebendigen Leib die Haut abgezogen. Und solche Sachen, ich gehe nicht weiter, weil das ist wirklich grauenhaft. Ich kann es verstehen. Die sollen alle in die Hölle schmoren, diese bösen Typen da. Ja? Ich kann den Jona verstehen. Aber Gott hatte noch eine Möglichkeit, auch diesen sündigen Volk gegeben. Und dadurch, und er wollte dafür auch Jona gebrauchen. Er schickt ihn nach Ninive, ungefähr 800 Kilometer. Aber wo geht er hin? In die gegengesetzte Richtung. Wisst ihr das? Eben, ich sage das, es ist auch für uns manchmal so ein Beispiel, ja, oder eine Warnung, ja. Hier hat's Ungläubige, ja, denen muss man die Botschaft predigen und wir gehen gerade in die andere Richtung, ja. Man gerade das Gegenteil von dem, was Gott erwartet. Und es ist ganz interessant, wenn man das Jona-Buch das so liest, dann sagt es, und er ging hinab. Anstatt nach dort, ging er hinab zum Hafen. Im Hafen stieg er ins Schiff. Wo ins Schiff? Zu unterst. Von der Tiefe des Schiffes ging es in die Tiefe des Meeres. Von der Tiefe des Meeres in die Tiefe des Fisches. Ja? Bis er Buße tat und zu Gott flehte. Ja. 800 Kilometer und er wollte nach Tarsis. 3200 Kilometer. Wie viel Mal ist das der Unterschied? 3200, 800? Wer ist gut in Mathematik? Viermal. Ja. Teurer? Ungehorsam? Konsequenzen? Sicher wurde seine Haut total von der Säure vom Magen des Fisches verbrannt. Also es muss richtig brutal gewesen sein, wie der ausgesehen hat. Deswegen hat sich ganz Ninive bekehrt bei der ersten Botschaft, ja. Die größte Erweckung aller Zeiten. Als er gehorsam war. Eben, wir sehen die Propheten, die rufen immer wieder dazu auf. Kommt zurück, kehrt um. Das ganze Alte Testament, was sehen wir von 1. Mose bis zum letzten Buch? Was sehen wir immer wieder? Es kommt ein Messias. Über 300 Prophezeiungen auf das erste Kommen Jesu. Mission. Gott hatte nur einen Sohn und den schickt er in die Welt, damit er verherrlicht wird. damit viele Menschen zum Glauben kommen, dass viele Menschen nicht mehr Gott verunehren. Das war der Auftrag Jesu. Und das wurde im ganzen Alten Testament vorausgesagt. Immer wieder neu. Und dann sehen wir eben die Evangelien, wo sich das zutrifft. Für was wurde überhaupt die Bibel geschrieben? Zum Beispiel Johannes 20, 31 steht, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Also für was wurde uns die Bibel gegeben? Damit die Menschen glauben und Gott verherrlichen. Also für das haben wir die Bibel und können sie verbreiten. Und was sehen wir in der Apostelgeschichte? Da sehen wir doch, wie die Gläubigen den Auftrag Jesu, der letzte Auftrag Jesu, ausgeführt haben und das Evangelium in die damals bekannte Welt gebracht hat. Erste Jahrhundert, zweite Jahrhundert, in den ganzen bekannten Bereich der damaligen Welt wurde das Evangelium gebracht. Herrlich! Wie ist die Gemeinde da gewachsen? Und wenn wir die Briefe sehen, da lesen wir einfach, wie eine Gemeinde sein soll, die eben aktiv ist, die diesen Auftrag ausführt, wie wir Gläubige sein sollten. Dass wir einen Wandel haben, der gegenüber die um uns her sind, Gott ehrt. Das finden wir in den Briefen. Ganz praktische Sachen, wie ich in der Arbeit sein soll, wie ich in meiner Familie, als Ehemann, als Ehefrau, als Kind und so weiter, ja, gegenüber der Regierung sein muss, mit meinem Geld und alle Bereiche des Lebens, damit alle erkennen, dass ich Gott Ehre gebe. Und wie schließt die Bibel? Letzte Seite der Bibel. Der letzte Aufruf, die letzte Einladung Gottes. Wen da dürste, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Merkt ihr? Die ganze Bibel ist eine Einladung. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und dadurch wird Gott verherrlicht. Ja. Drittens. Welche war die Botschaft des auferstandenen Christus? Welcher war sein wichtigster Auftrag? Welcher? Wir erinnern uns, der Herr Jesus kam auf diese Welt, er starb am Kreuz, aber er steht wieder von den Toten auf. Und da gab es ja verschiedene Menschen, mit denen er in Kontakt kam. Zuerst die Frauen, Maria Magdalena, zuvorderst Petrus, die Jünger da auf dem Weg nach Emmaus, dann die 10 Jünger, die da versammelt waren, ohne Thomas an demselben Abend. Eine Woche später mit Thomas zusammen. Und dann die Jünger da am Meer, das waren 7. Dann 500 Jünger, sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther. Dann dem Jakobus und alle die Jesu Himmelfahrt miterlebten. Also Hunderte von Menschen haben eben Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, mit dem auferstandenen Jesus gehabt. In diesen 40 Tagen, wo er noch hier auf der Erde war. Heute feiert man was? Pfingsten. Ja? Pfingsten. 10 Tage davor ist ja Jesus zum Himmel aufgestiegen. In diesen 40 Tagen wäre es doch interessant zu wissen, was er geredet hat, worüber er gesprochen hat. Also, mal mit allem Respekt, ja? Was würde unser einer reden, erzählen, wenn uns das passiert wäre, was Jesus passiert ist? Was würden wir sagen? Oh, ich muss dir was erzählen. Weißt du, was für eine Ungerechtigkeit das war? Ich war mit meinen 12 Jüngern 3 Jahre zusammen. Dann geht doch noch einer hin und verrät mich. Und verrät mich mit einem Kuss. Das war schlimmer als eine Ohrfeige. Vor allem in der damaligen Zeit. Und die anderen, der eine verrät mich, der andere verleugnet mich. Alle lassen mich alleine. Ich werde von den Priestern da aber so ungerecht behandelt. Mindestens 20 Gesetze von den jüdischen Gesetzen wurden über den Haufen gefahren bei diesem Gerichtsverfahren. Es durfte ja nicht mal nachts sein und eben, ich will sie nicht alle aufzählen, aber mindestens 20. Aber so ein ungerechtes Gerichtsverfahren, das gibt es nirgends auf der Welt. Das musste ich erleben. Dann schlagen sie mich noch, dann bringen sie mich zu diesem Pilatus. Der Pilatus will mich zuerst freilassen, sieht ja ein, dass ich ungerecht da gebracht werde aus Neid. Aber dann, ja, der wollte es doch nicht verderben mit diesen Juden. Da lässt er mich auspeitschen. Ich bekomme die Dornenkrone auf den Kopf. Die schlagen mich auf der Dornenkrone. Auf diese kaputten Rücken, wo das, die Peitschhiebe ja bis auf den Knochen, das Fleisch aufgeritzt haben, muss ich das Kreuz tragen. Und sie verspotten mich auf dem Weg dahin. Dann werde ich ans Kreuz genagelt. Ah, oh, wie hat das geschmerzt, als die Nägel da durch Hände und Füße gingen und das Kreuz aufgestellt wurde. Unten stehen sie und verspotten mich. Von allen meinen Jüngern ist nur einer da unten gestanden und ein paar Frauen. Grauenhaft. Und das Schlimmste, mein Vater hat mich verlassen. Ich musste das alleine durchgehen. Wahrscheinlich, wenn einer von uns nur ein Bruchteil von dem durchgemacht hätte, würde er überall darüber Konferenzen halten. Was hat Jesus erzählt? Zuerst gibt er sich als der Auferstandene bekannt, aber dann, was waren seine Anweisungen? Wir können sagen, was war sein Testament, bevor er zum Himmel auffuhr? Es ist ganz aufschlussreich, das einfach zu betrachten. Was sehen wir da? Zum Beispiel, der Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Da kommt der Herr Jesus, er läuft ja da auf einmal mit ihnen. Ich lese nur da den Vers 47. Und da steht, und das gepredigt wird in seinem Namen, Buße zur Vergebung der Sünde unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Was sollten die Jünger machen? Zeugen sein. Predigen. Von Jesus reden. Den Jüngern nach Emmaus. Johannes 20:21, wo er an diesem selben Abend unter ihnen steht, auf einmal erscheint. Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch auch. Wieder dasselbe. Markus 16:15-16, die bekannten Verse, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium alle Kreatur. Und wie sollen wir das ganz praktisch machen? Matthäus 28:18-20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern. Von was hat Jesus die ganze Zeit geredet? Geht hin, seid Zeugen, predigt das Evangelium. Und was war das Letzte, was Jesus hier auf dieser Welt, bevor er zum Himmel gegangen ist, gesagt hat? Die letzten Worte. Apostelgeschichte 1:7-9. Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seine Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Heute, ja? Okay, ja? Die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Angefangen Jerusalem, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt, bis Ushuaia. Ja? Das ist der Auftrag. Sehen wir, Jesus hat von nichts anderem mehr geredet. Auf jeden Fall, nichts anderes ist mehr in der Schrift weitergegeben worden. Was will uns die Schrift dadurch sagen? Ist doch ganz einfach, oder? Die letzten Worte eines geliebten Menschen, sein letzter Wille, ist doch für uns etwas ganz, ganz Wichtiges, oder? Dem geben wir sehr viel Wert. Und hier haben wir die letzten Worte des Herrn. Und was sagen sie uns? Geht hin. Seid meine Zeugen. Und das sollten wir eben mit großem Eifer tun. Liebe Geschwister, wir haben Möglichkeit, ja, in unserem Umfeld. Jeder ist mit Ungläubigen in Kontakt. sei es Nachbarn in der Arbeit, beim Studium, egal wo wir was einkaufen gehen, überall im Zug, überall sind wir mit Leuten in Kontakt. Und wir können da so kurze Botschaften mitnehmen. Ja, es gibt ja so schöne Traktate vom Mitternachtsruf, die könnt ihr noch gratis bestellen. Ja, einfach weitergeben. Ach, ich schäme mich, ich weiß nicht genau. Keine Ausrede, ein Traktat kann ein Kind weitergeben. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Wir müssen das einfach vor Augen haben. Der geht in die Hölle. Der kommt nicht zu Gott. Der verunehrt Gott. Und ich habe die Möglichkeit, das ist ein Fest durch mein Wirken, ja, wenn der Herr das schenkt, die Frucht schenkt der Herr, dass es im Himmel ein Fest gibt. Oh, möge es doch jeden Tag ein Fest geben, oder? Aber da erwartet er es von uns. Natürlich, wir können es auch indirekt machen. Das Gebet, das Tragen von solchen, die das machen. Ja, geht hin. Des Herrn, größte Priorität oder höchste Priorität des auferstandenen Herrn war, seid meine Zeugen. Die wichtigste Botschaft der Bibel, von 1. Mose bis Offenbarung, kommt zu Gott, damit Gott geehrt wird. Also, sehen wir die Klarheit? Was ist der sehnlichste Wunsch Gottes? Geehrt zu werden. Und das geschieht eben durch Menschen, die an ihn glauben, die der Erlösung Jesus Christus annehmen. Also dann, ich glaube, wir können es ganz einfach zusammenfassen. Wir müssen hingehen. Ich erinnere mich an eine Geschichte mit Eli Schäfer, dem Missionar Eli Schäfer. Waren wir in Argentinien unterwegs mit unserem Missionsbus und an einer Provinzgrenze wurden wir von der Polizei angehalten. Es gibt immer wieder so Kontrollen an den Grenzen. Und da baten sie uns, einen von ihren Kameraden, der gerade seine Schicht fertig hatte, ob wir ihn mitnehmen bis zur nächsten Stadt. Und da haben wir zugesagt, kamen wir bei uns in den Bus rein und wir wussten die Stadt, den Namen der Stadt, und haben wir ausgerechnet, eine Stunde. Wir hatten eine Stunde Zeit, er war eine Stunde mit uns im Wagen, ja? Er konnte nicht abhauen. Und dann haben wir angefangen zu reden, was er isst, was er macht und was er arbeitet. Und dann hat er natürlich auch das andere gefragt, was wir machen. Und dann, ja, wir sind Missionare und hier, das ist ein Literaturbus, mit dem wir durchs ganze Land fahren und Gottes Wort verkündigen. Und dann, was hältst du von Gott? Und da kamen wir so ins Gespräch und dann merkte ich gleich, dass er aus einem katholischen Zeugen Jehova Hintergrund kommt. So eine richtige Mischung, wo er gar nicht richtig durchblickte. Einfach ein bisschen religiös war. Und dann habe ich ihm dann ganz einfach das Evangelium gepredigt. Und dann hat er nach kurzer Zeit gesagt, ja, aber was muss ich machen? Was muss ich machen? Und da habe ich ihn einfach, ja, du musst einfach Jesus Christus als deinen Erlöser annehmen, Vergebung deine Sünden bitten und du wirst ein Kind Gottes. Und wieso hat mir das noch nie jemand gesagt? War seine Frage. Und das nach 15 Minuten Fahrt kam er schon zu diesem Punkt. Und dann war das für mich ein bisschen zu schnell. Dann habe ich da ein bisschen mehr ausgeholt, mehr Bibelverse gebraucht und den ganzen Heilsplan nochmal erklärt. Und dann, wieso hat mir das noch nie jemand gesagt? Wie kann ich das machen? Wie kann ich Jesus annehmen? Und ich merkte, ich habe noch mehr Zeit. Dann habe ich das noch richtig schön ausgeholt, dass das ganz klar verstanden hat. Und dreimal hat das wiederholt. Wieso hat mir das noch nie jemand gesagt? In einem Land, was man christlich nennt, ja? Und hier in der Schweiz ist es genauso. Wie viele gibt es, obwohl sie von Jesus wissen und heute Pfingsten feiern? Vielleicht wissen sie gar nicht, was wann da gefeiert wird, ja? Freuen sich auf den Feiertag. Ist morgen hier auch Feiertag? Okay, haben morgen frei. Wunderbar. Und es gibt schönes Wetter. Herrlich, ja? Aber wieso hat mir das noch nie jemand gesagt? Gerade Pfingsten, ja, das ist doch der Startschuss gewesen, dass das Evangelium in die ganze Welt gegangen ist. Das ist doch die Botschaft von Pfingsten. Das ist sie ja. Wieso hat das mir noch nie jemand gesagt? Vielleicht leben wir mit solchen Menschen zusammen, in derselben Familie. Liebe Geschwister, wenn Gott die Ehre sucht, die ganze Bibel, einfach Evangelium ist, kommt zu Gott. Wenn die letzte Botschaft Jesu, des auferstandenen Herrn, ganz zu schweigen von seinem Opfer am Kreuz und seiner Auferstehung, ja? Aber der letzte Auftrag Jesu, geht hin in alle Welt, ist, was bleibt uns anderes übrig als zu gehorsam zu sein, ja? Wir können da mit Jesaja schließen. Der Herr fragt jeden einzelnen von uns, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Das fragt Gott. Und möge es von ganzem Herzen kommen. Hier bin ich. Sende, gebrauche mich. Mein Leben, meine Zunge, indirekt, wie es auch sein mag, ja? Aber lasst uns einfach diesen Auftrag ausführen. Und der Herr wird uns da reich segnen. Wir sind nicht dazu berufen, die Frucht zu wirken. Die kann nur Gott wirken. Ja? Auch wenn wir mal Abweisungen haben, oh, die haben wir auch ganz viele. Ja? Mir wurde schon ein paar Mal die Tür vor der Nase zugehauen. Lächerlich gemacht oder Traktat vor meinen Augen zerrissen und so. Was macht's? In anderen Ländern sind sie aus Blut verfolgt und wir haben hier alle Freiheit. Wir haben sogar einen religiösen Feiertag, Pfingsten, ja. Den gibt's bei uns in Argentinien übrigens nicht. Da ist es mehr katholisch alles. Da haben wir einen Feiertag von der Jungfrau. Wir haben die Möglichkeit, dass da nicht irgendein Nachbar irgendwann mal vor Gott sagen muss, ich habe es nicht gewusst. Wieso hat mir das mein Nachbar noch nie gesagt? Ja? Und darüber hinaus, bis ans Ende der Welt. Nicht alle können bis ans Ende der Welt gehen, aber wir können dafür beten, ja, dass das Evangelium von solchen Geschwistern gebracht wird, dass es alle Menschen hören, zu Gottes Ehre. Amen. Lass uns stille werden und beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, dass das so klar ist und mal wieder ganz klar aufgezeigt hat, was du von uns erwartest. Von jedem Einzelnen von uns. Vater, du erwartest, dass jeder in dieser ganzen Schöpfung, jede Kreatur dich ehrt, aber vor allem auch wir Menschen. Und noch mehr, wenn wir Erlöste sind, oh, was für ein Vorrecht ist es doch, von dir zu zeugen. Und oft haben wir alles andere im Kopf, nur nicht das. Nur nicht deine Priorität, die Priorität der Bibel und die Priorität Jesu Christi, des auferstandenen Herrn. O Herr, vergib, wenn wir da ja nicht gehorsam waren. Du suchst Ehre. Dein Sohn hat dir alle Ehre gegeben. Er hat seinen Auftrag ausgeführt, bis ans Ende, bis zum Tod am Kreuz. Aber er ist auch auferstanden und damit gibt er jeden Einzelnen, der an ihn glaubt, das Leben, das ewige Leben. Herr, möge es schenken, dass auch noch viele, auch heute, das Heil in Jesus Christus erfahren. Vielleicht auch durch uns. Gebrauche uns deine Ehre. Hier bin ich. Hier sind wir. Gebrauche uns, sende uns. Amen. Wir singen noch das Lied 297. 297. Jesu Name nie vergehe, ewig Leid es besteht. Jesu Name nie Freude wunderschön. Alle Menschen gilt sein Segen, alle in Sünde Not. Er ruft sie vom bösen Wegen, führt die Seele hin zu Gott. Jesu Namen.
hombre vive vivre per l'amen Gesù di e l'amen leute telle und sein Glanz vergeht nicht Jesu Name bringt der Seelen selbst in dieser Nacht ein Licht mag auch einst die Welt versinken mag vergehen der Sonne Schein Jesu Name unvergänglich wird er sein.
Amen. Lass uns aufstehen und den Segen bitten. Ja, wie wir gerade gesungen haben, Jesu Name soll immer erklingen. Ja, gebrauch du uns dazu, jeden Einzelnen an dem Ort, wo du uns hingestellt hast. Herr, wir wollen uns gebrauchen lassen, dass noch viele, viele, viele dich als ihren Erlöser erkennen, das Heil in Jesu annehmen können. Gebraucht uns dazu, begleite uns auch an diesen Tag, in diese neue Woche hinein, auch mit deinen Segen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Amen.